Save the Date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Bastian Friem.
Herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde, bei What's Up Corporate Finance. Ich bin Bastian Friem und ich bin heute euer Gastgeber. Ja, ist mal wieder Zeit für Zahlen, nämlich für die Quartalszahlen von Holy & Loki zum Midcap-LBO-Markt. Diesmal zum zweiten Quartal 2024. Und mit dabei, das kennt ihr, ist wie gewohnt Thorsten Weber, der bei Holy & Loki im Debt Advisory das LBO-Geschäft verantwortet. Hallo Thorsten.
Hallo Bastian. Guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Und natürlich haben wir auch dieses Mal wieder einen Gast dabei. Das führt dazu, dass wir heute keine reine Männerrunde sind. In der LBO-Finanzierung finden sich ja erfreulich viele Frauen, wenn ich das mal mit dem Rest der Corporate Finance Community vergleiche. Aber nur wenige haben eine so verantwortungsvolle Position erreicht wie unsere heutige Gesprächspartnerin. Ihr kennt sie alle. Mirjam Vogel leitet die Leverage Finance Aktivitäten der Commerzbank. Und das bedeutet natürlich auch, dass es nicht viele Midcap Deals gibt, die ihren Schreibtisch nicht erreichen. Auch darum freuen wir uns auf Sie. Schön, dass du mit dabei bist, Mirjam.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gern. Wir freuen uns auf dich. Aber zu Beginn, Thorsten, lass uns mal wie immer in eure Zahlen schauen. Zuerst mal eine Frage vorab. Ihr habt ganz neu eingeführt einen European Private Performing Credit Index. PPCI, an den werden wir uns vermutlich künftig gewöhnen müssen. Erklär uns mal kurz, was sich dahinter verbirgt.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist ein Index, der die gewichtete Durchschnittsrendite von einem Portfolio von Private Credit Loans darstellen soll. Das Ganze wird von unseren Kollegen aus dem Financial and Valuation Advisory Team ermittelt, immer zum Quartalsende, und gibt dann einen ganz guten Einblick, wie sich die Rendite von Private Credit Loans entwickelt im Verhältnis zu anderen Vermögenswerten oder anderen Indizes. Und da haben wir zum Beispiel in der aktuellen Ausgabe jetzt mal den European Leveraged Loan Index mal gezeigt, der sich insbesondere auf Syndicated Loans bezieht, und haben da mal einen Renditeunterschied gezeigt. Ich glaube, da geht es weniger um die Gesamtrendite, sondern eher um die Unterschiede der Verzinsung. Und auf der anderen Seite haben wir auch mal gezeigt, wie sich zu so einem PPCI, der auf einer globalen Ebene ermittelt wird, primär die USA zeigt, entwickelt, und da mal die Werte gezeigt. Und das gibt eigentlich einen ganz guten Einblick über die Renditeverläufe in unserem Markt, insbesondere verglichen mit Senior-Finanzierung, aber auch auf einer globalen Ebene.
Okay, na, da werden wir sicher die nächsten Quartale dann auch immer mal drauf gucken. Jetzt wollen wir aber mal in unseren Kernmarkt reingucken, in den LBO-Markt. Wie ist Q2 in Deutschland gelaufen?
Also Q2 ist sehr gut gelaufen. Ich glaube, wir hatten ja im Q1 schon so ein bisschen die Frage uns alle gestellt, warum eigentlich im Q1 nur so wenig Deals gezeigt wurden. Das waren ja knapp über 20 Transaktionen. Das waren viel weniger als im letzten Jahr zum gleichen Zeitraum. Und da gab es ja schon so entweder die Frage, ob der Markt rückläufig ist, ob die Unsicherheit wieder zurück ist oder ob die Zahlen einfach vielleicht ein bisschen Stichtagsthema und Saisonthema einfach zeigen. Und wenn man sich jetzt das Q2 ansieht, wo wir insgesamt 37 Transaktionen in Deutschland gesehen haben, dann wird eigentlich klar, dass das zweite der Fall ist. Dass es eher ein Saisonthema war, wo das Q1 eigentlich in der Regel ein bisschen schlechter ist als andere Quartale. Und insbesondere, wenn wir uns das erste Halbjahr 2024 ansehen, dann kommen wir auf 58 Transaktionen insgesamt. Und ich glaube, das ist natürlich schon ein Wert, der auch interessant ist, wenn man ihn vergleicht mit dem ersten Halbjahr 2023, wo noch bei 48 Deals waren. Also von daher kann man schon sagen, so auf Halbjahresfrist, Q1 plus Q2, sind wir auf einem sehr, sehr guten Wege. Der Markt ist aktiv, der Markt ist auch wirklich bereit, mit Blick auf Finanzierung auch attraktive Pakete anzubieten, und davon profitieren alle Teilnehmer.
Wie vergleicht sich das denn mit dem restlichen Europa? Wenn ich mich recht entsinne, dann hatten wir in Q1 ja das Phänomen, dass Europa eigentlich im Vergleich des Vorjahresquartals gut gelaufen war. Deutschland aber schwächer. Ist Europa jetzt mit Deutschland mitmarschiert oder ist das tatsächlich jetzt der Aufholeffekt quasi in Q2 in Deutschland und der Rest von Europa war eher ein bisschen lauer?
Also ganz Europa ist insgesamt gut gelaufen. Also wenn wir gucken, wie viele Transaktionen wir hatten auf europäischer Ebene mit Blick auf Unitranche-Transaktionen, da kommen wir auf 135 Transaktionen nur im Q2, verglichen mit 81 Transaktionen im Q1, also ein Plus von 67%. Dieses Plus wird schon stark auch getrieben jetzt durch Jurisdiktionen wie Deutschland, wo es einfach wenig Deals im Q1 gab. Da haben wir ein Plus von 110% gemessen jetzt auf Unitranche-Transaktionen. Aber auch in Frankreich haben wir den Wert an Unitranche-Finanzierung, der hat sich verdoppelt. Wenn man dann guckt in UK, was auch im Q1 schon eine sehr, sehr gute Zahl gezeigt hat, sind es nochmal 23% mehr. Also von daher kann man schon sagen, so ganz generell in Europa hat sich die Entwicklung insgesamt nochmal verbessert, nochmal verstetigt. Es gibt nochmal mehr Transaktionen. Ja, man kann wirklich sagen, jetzt auch verglichen mit vor einem Jahr, der Markt ist zurück. Und vielleicht nochmal das kurz mal in den Rückspiegel geguckt, wie es 2023 gelaufen. Am Jahresende hatten wir gesagt, naja, das Jahr war ja gar nicht mal so schlecht insgesamt, außer das erste Halbjahr, was nicht so gut war. Jetzt muss man sagen, das Q1 war jetzt in 2024 vielleicht nicht überall in allen Jurisdiktionen so gut. Stichwort Stichtagsthema. Aber so insgesamt ist der Markt wirklich intakt. Das Interesse ist da und das zeigt sich auch in den Zahlen, die wir jetzt hier sehen, mit knapp 70% mehr Transaktionen auf europäischer Ebene als im Q1 noch.
Was für Finanzierungen haben wir denn gesehen in Q2?
Also im Blick auf die Sektoren haben wir halt eine Verteilung, dass man doch sagen kann, das Thema Software ist komplett wieder zurück. Ich meine, Softwarefinanzierungen waren ja eigentlich so in 2021, 2022 die dominierenden Sektoren für Finanzierung. Und das war so in den letzten 12, 18 Monaten war einfach weniger, weil einfach viele Deals gemacht wurden und dann dementsprechend eher vielleicht auch kleinere Add-ons vielleicht umgesetzt wurden. Wenn man jetzt mal guckt, mit Blick auf den Top-Sektor, haben wir im Q2 ein Drittel der Deals im Softwarebereich gesehen. Und dann so knapp 22% im Servicebereich und der Rest ist dann irgendwie so 15 bis 20%.
Ja, wir hatten ja mal im letzten Jahr einen Zwischenhoch bei Industrials, ich meine mit 27%, da sind wir jetzt auf 16% runter. Ist das noch im Bereich Zufall oder sieht man da einen Trend?
Ich hätte das jetzt so interpretiert, dass ich sagen würde, Industrial war im letzten Jahr wirklich einigermaßen viel, weil es doch auch einen gewissen Nachholbedarf gegeben hat. Insbesondere mit Blick auf Refinanzierung, wo einfach Finanzierung an Laufzeitenden gekommen sind. Und insbesondere der Bereich Industrial war doch in manchen Subsegmenten ein Sektor, wo man doch überlegt hat, während der Covid-Zeit und Anfang Ukraine-Zeit, dass man vielleicht erstmal jetzt nichts machen sollte im Blick auf eine Finanzierung und das Thema später angehen sollte. Später war häufig in 2023, dadurch auch diese relativ hohe Zahl und dadurch auch jetzt wieder vielleicht so ein bisschen dann das Runtergehen von den Zahlen in dem Subsektor, wobei ich da jetzt nicht sagen würde, dass einfach jetzt weniger im Industrial-Bereich war, sondern dass einfach andere Sektoren einfach vielleicht ein bisschen stärker im Fokus standen. Jetzt muss man aber nur sagen, ich meine, das ist jetzt eine Anzahl im Q2 von 37 Transaktionen. Da ist natürlich auch ein Unterschied gegeben, ob ich einfach 3, 4, 5 Deals mehr oder weniger sehe, was dann de facto schon fast einen zweistelligen Prozentsatz ausmacht.
Auf der anderen Seite sehen wir ja schon, dass die Unternehmen aus dem Bereich Industrials aktuell stärker von den ökonomischen Schwierigkeiten betroffen sind als andere Branchen. Miriam, ist das vielleicht schon so, dass Banken da auch ein bisschen kritischer im Moment hinschauen?
Ja, ich denke, es ist absolut normal, dass das gesamtwirtschaftliche Umfeld sich immer wieder widerspiegeln wird in der M&A-Aktivität und auch in der Freude, Banken zu finanzieren generell. Und da gibt es einfach gewisse Themen, die vielleicht eine Verschuldung erdrücken oder Unsicherheiten im Businessplan. Und das mag auch dazu führen, dass man sich bei der einen oder anderen Finanzierung dagegen entscheidet.
Okay, dann gucken wir uns doch nochmal die Finanzierung selber an. Also wir haben da ja, wenn ich mal das auf die Zahlen selbst runterbreche, 14 statt 8 Neufinanzierungen, das ist ein ganz ordentlicher Zuwachs in Q2. Wir haben weniger Add-ons, so, und was wir aber haben, sind 15 statt 5 Refinanzierungen. Also das ist eigentlich der Treiber in Q2, wenn ich das richtig ausgerechnet habe. Miriam, hast du eine Idee, warum Refinanzierungen gerade so ein wichtiger Punkt sind?
Ich glaube, generell kann man sagen, dass natürlich sehr viele Assets nicht verkauft wurden wie geplant. Und da rede ich von Assets, die gekauft wurden in den 2020er Jahren oder eben davor. Deswegen kommt man jetzt langsam an das Ende der Laufzeiten. Und ich denke, viele möchten das auch proaktiv angehen, sobald sie sehen, dass es eine gewisse Stabilität gibt, wenn sich vielleicht auch die historischen Zahlen sehr gut entwickelt haben. Und deswegen denke ich, dass man hier verstärkt Aktivität sieht. Ich kann das selbst auch von unserem eigenen Portfolio bestätigen. Ich würde sagen, gut ein Viertel bis ein Drittel dessen, was wir sehen, ist auch Neugeschäft aus Portfolioaktivität.
Okay, Thorsten, kannst du das auch so mit einschätzen?
Das sehe ich genauso. Ich glaube, eins kann man noch ergänzen. Ich glaube, in manchen Bereichen haben sich die Finanzierungskonditionen wirklich nochmal drastisch verbessert. Also wir haben jetzt im ersten Halbjahr in Situationen sowohl Pricings als auch Covenant Levels und so weiter gesehen, die wir im letzten Jahr so nicht als Angebot bekommen hätten. Von daher kann man schon sagen, das Window ist gar nicht mal so schlecht, wenn man jetzt mit einer Refinanzierung in den Markt geht. Und was man ja sagen kann, ich meine, diese ganzen Add-ons, die wir jetzt auch hier gesehen haben und registriert haben über die letzten Quartale, bedeutet ja nichts anderes, wie das Unternehmen einfach deutlich größer werden, deutlich auch robuster werden, auch teilweise einfach deutlich mehr Finanzierungsvolumen mit sich ziehen. Und wenn man das dann halt dann zu Ende denkt, liegt es relativ nahe, dass man vielleicht auch in eine Situation kommt, wo eine Refinanzierung einfach Sinn machen kann. Und das insbesondere in einem Umfeld, wo vielleicht mit Blick auf den Pricing man doch durchaus günstige Konditionen einfahren kann. Das würde ich genauso werten. Bloß nochmal ein zweiter Punkt. Wir haben einige Transaktionen auch gesehen, die in den letzten Jahren einfach All-Equity gemacht wurden, wo ein Investor gesagt hat, komm, ich finde die Firma super interessant, ich brauche jetzt nicht direkt eine Finanzierung, bei einem Bild werde ich später machen. Lass uns das Thema mal angehen in den nächsten 6 bis 24 Monaten. Der sowas gemacht hat, der findet natürlich auch ein ganz gutes Window zurzeit und auch ein Interesse auf der Finanzierungsseite, das umzusetzen.
Prima. Dann haben wir, glaube ich, die Zahlen in Q2 ganz gut in den Griff bekommen. Dann lass uns noch mal ein bisschen, Miriam, über dein Haus sprechen. Erzähl uns erstmal zu Beginn, wie ist dein von dir verantworteter Bereich Leverage Finance denn in der Bank aufgehängt?
Ja, sehr gerne. Wir sind ein Kernbereich im Firmenkundensegment und hängen dort im Bereich Lending. Das ist der Executive-Bereich, wo sehr viele Krediteinheiten auch gesammelt werden. Wir sind ja ein sehr langjähriges Team bei der Commerzbank. Wir machen das Geschäft seit Ende der 1990er. Wir haben heute 19 Leute über London und Frankfurt im Origination-Bereich. Wir decken den Dachmarkt ab, genauso wie Western Europe, und haben auch ein dezidiertes Portfolio-Team. Wir haben in der Regel um die 80, 90 Portfoliotransaktionen und aufgrund dieser Größe hat es sich einfach als sehr sinnvoll bestätigt. Nichtsdestotrotz, wir sitzen in einem Raum, denken und arbeiten aus einer Hand und das Ganze wird dann noch komplementiert von den Kollegen in Capital Markets für Underwriting-Diskussionen, Kaffelei, Term Loan B oder Bond-Diskussionen.
Und wenn ihr euch den Markt schnitzen könntet, wie ihr könntet, was würdet ihr für Deals machen? Wie groß, welche Risikoklassen, welche Branchen mögt ihr, welche nicht?
Wir decken letztlich das komplette Produktspektrum ab, was auch die Commerzbank im Firmenkundenbereich darstellt. Das bedeutet, wir fangen bei Deals an, ich würde mal sagen, so knapp unter 10 Millionen EBITDA, nach oben open-ended. Ja, das heißt Small-Cap, Mid-Cap, aber auch Large-Cap-Transaktionen. Und dementsprechend covern wir auch eine sehr große Breite an Finanzinvestoren und das spiegelt sich auch im Produktspektrum wider. Also wir machen das, was man im Mid-Cap-Monitor sieht, nämlich Small- und Mid-Cap-Transaktionen, Senior-Finanzierungen mit Covenants. Wir machen aber auch Super-Senior-Transaktionen, sowohl Term als auch RCF. Genauso wie IPO-Finanzierungen, sind aber eben auch am großen Ende tätig bei Cufflight-Finanzierungen und Bond-Finanzierungen. Das Ganze dann noch gekoppelt mit IPO-Finanzierungen, wenn der Finanzinvestor Richtung Exit geht.
Okay, Thorsten, das ist die Selbstbeschreibung der Koba. Wofür fragst du die Koba an und wofür vielleicht auch nicht?
Also ich glaube, das ist von der Zusammenfassung, glaube ich, genau das Feld, in dem auch wir aktiv sind. Ich glaube, das Spannende bei der Commerzbank ist halt wirklich, dass man verschiedene Instrumente aus einer Hand anfragen kann und dann dementsprechend selbst sortieren kann, welches Instrument für einen selbst das Richtige ist. Und da gucke ich halt insbesondere auf das Thema Senior-Finanzierung und auf der anderen Seite auch auf das Thema First-Out-Finanzierung mit einem Debt-Fonds zusammen. Und das sind ja eigentlich so im klassischen Mid-Cap-Bereich eigentlich die Instrumente, die wir in der Regel antesten, wo wir einfach gucken, wie das Feedback ist. Und wenn man dann einen Partner auf der anderen Seite hat, der sowohl bei der Senior-Finanzierung ein signifikantes Ticket nehmen kann und dann dementsprechend entweder alleine oder mit einem Partner eine Finanzierung stellen kann oder halt mit Blick auf eine First-Out-Finanzierung auch ein Angebot hat, dann ist das schon eigentlich das, was wir in der klassischen Finanzierung brauchen und was dann dementsprechend für uns auch wichtig ist. Und das ist auch eine Möglichkeit, wie wir halt Finanzierungsparteien auswählen. Von daher, ich glaube, das, was Miriam gesagt hat, ist genau das, was wir benötigen im Rahmen von Mid-Cap-Deals. Bei Large-Cap-Deals ist natürlich dann die Zusammensetzung und Notwendigkeit und auch das, was man da bekommen kann mit Blick auf Underwritings, Co-Underwritings und so weiter, dann das, was man auch angehen kann. Aber ich glaube, im klassischen Mid-Cap-Bereich ist es First-Out und Senior-Loan.
Miriam, du hattest gesagt, ihr covert viele Sponsoren. Das kann man in dem Fall ja wörtlich nehmen. Ihr habt eine eigene Sponsor-Coverage. Das leistet sich nicht jedes Haus, ein paar tun das. Aber erklär uns mal, wie funktioniert das und wie arbeitet da ihr da mit dem Kollegen zusammen?
Ja, sehr gerne. Also wir haben hier, ich würde mal sagen, einen zweiteiligen Approach. Es ist schon immer so, dass, glaube ich, im Sponsor-Driven-Geschäft der Leveraged Finance-Bereich den Großteil der Revenues hier auch stellt. Und wir haben auch eine dedicated Coverage im Leveraged Finance-Bereich direkt. Nichtsdestotrotz haben wir in der Tat zwei zusätzliche Kollegen mit Ecki und Holger, die Sponsor Coverage ganzheitlich betrachten und die Hauptaufgabe besteht darin, eigentlich alles außer Leveraged Finance an den Mann zu bringen. Wir sind aber sehr koordiniert. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, die Sponsor-Beziehung, was machen wir mit dem Kunden, wie werden wir behandelt, was haben wir auch gemeinsam vielleicht an Erfahrungen auch schon durchlebt, das ist für uns schon wichtig. Da achten wir sehr stark als Haus darauf und deswegen weiß jeder der beiden Kollegen auch sehr gut, was bei uns läuft. Und ja, wir gehen da gemeinsam Deal-Pipelines durch, sprechen uns ab. In der Regel ist die reine Lehre, wir sprechen mehr mit den Capital-Market-Teams der Private-Equity-Sponsors, während die Coverage-Kollegen auch viel mit Investment-Professionals mehr Kontakt haben. Die Praxis zeigt, das ist eine sehr rege Durchmischung. Ne? Das ganze Geschäft lebt von persönlichen Beziehungen und natürlich auch gewachsenen gemeinsamen Deal-Erfahrungen.
Ja, irgendwann geht es dann aber ja auch auf die Ebene des Portfoliounternehmens. Habt ihr da den Anspruch, tatsächlich die Hausbank auch zu werden?
Absolut. Ja, ich meine, vielleicht nochmal ergänzen zu dem, was Thorsten gesagt hat. Und es freut mich ja, dass sozusagen das, was wir können, auch einer der wichtigsten Advisor im Markt auch genauso wiedergibt. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, wir sind auch eine der Parteien, da wir die ganze Größenordnung kennen, wo ich schon behaupten würde, wir können sehr schnell sein. Das ist ja oft ein Vorwurf, den man Banken macht. Im Large-Cap-Bereich muss man sehr schnell sein und wir haben auch die ein oder andere Transaktion mit Thorsten erst jüngst gemeinsam gemacht, wo wir, glaube ich, innerhalb von 2 Wochen von Ansprache zu vollem Credit Approval für den ganzen Deal kamen. Das können nicht alle und zudem ist es in der Tat so, dass wir, denke ich, durchaus mit Holds, auch gemeinsam mit unserem Partner Stepstone, schon ein wichtiger Spieler geworden sind, weil wir große Teile einer Finanzierung stemmen können. Zudem, und du hast es richtigerweise angesprochen, Bastian, ist es für uns sehr wichtig, dass der Kunde, mit dem wir arbeiten, ja, und das ist sowohl der PI als auch das Zielunternehmen, ganzheitlich betreut wird. Wir sind eine Universalbank, wir haben ein sehr gutes Leistungsspektrum auch im Firmenkundenbereich und genau das ist das Ziel, entweder einen bestehenden Kunden durch die LBO-Phase zu begleiten oder auch teilweise die LBO-Finanzierung als Anker zu nutzen, um neue Kunden in die Bank zu bringen und dann Cross-Sell zu machen, sei es Cash-Management, Hedging. Wir sind als Bank auch sehr stark im Avalbereich. Also das ist sicherlich schon für uns ein gewisser Vorteil. Wenn man jetzt zum Beispiel auch Richtung Super Senior denkt, glaube ich, haben sehr viele auch lernen müssen, dass es nicht immer ideal ist, wenn man keine Bank hat, die auch die operativen Notwendigkeiten des Zielunternehmens bedienen kann. Und das bringt uns schon sehr häufig in die Situation, dass wir zwar wissen, es geht Richtung Unitranche, wir wissen aber auch, wir könnten hier was machen, das würde sich auch für uns rentieren als Bank. Dann hinterlassen wir, dass wir hier bereitstehen, was zu machen. Und oft kommen wir in der Tat dann einfach zwischen Signing SPA und Closing auch bei diesen Situationen rein. Insofern der vollumfängliche Ansatz für uns ist sehr wichtig, sicherlich aus Gesamtbank und strategischer Sicht, aber macht für uns auch sehr viel Sinn, weil wir manchmal dadurch auch Deals auf dem Silbertablett bekommen.
Spielt das denn für euch, Thorsten, eine Rolle, gerade auch wenn es am Ende dann doch eine Bankenfinanzierung wird, dass da Häuser dabei sind, die wirklich auch die Hausbankfunktion im Ganzen übernehmen können? Oder sagt ihr, ich gucke erstmal, dass ich hier mein Konsortium zusammenstelle, eigentlich arbeite ich für den PI, nicht fürs Portfoliounternehmen, um den Rest müssen die sich dann selber kümmern?
Also ich glaube, das ist total wichtig. Also auf der einen Seite, ich meine, es gibt auch gewachsene Beziehungen aus der Historie, wo zum Beispiel auch eine Commerzbank, die Hausbank einfach auch bevor der LBO gekommen ist, war und dementsprechend teilweise auch dann einfach Interesse besteht, die Beziehung fortsetzen zu können, auch auf der operativen Ebene, nicht nur jetzt mit Blick auf den LBO-Loan. Das haben wir sehr, sehr häufig. Und auf der anderen Seite ganz klar, also ich meine, wenn es dann in die tägliche Arbeit geht und dann dementsprechend gefragt wird seitens des Managements, wie man auf der operativen Seite, mit wem man da arbeiten kann und sollte, da ist natürlich extrem hilfreich, eine Universalbank zu haben, die halt all diese Themen anbieten kann. Und Miriam hat es angesprochen, ich denke, so ein Thema wie Aval zum Beispiel beim Industrieunternehmen ist einfach super wichtig, Da einen Partner an der Seite zu haben, der sowas mitbegleiten kann, ist einfach unerlässlich. Und unsere Rolle unterscheidet sich auch so ein bisschen oder verschiebt sich auch so ein bisschen im Rahmen von Mandaten. Im ersten Schritt arbeiten wir für den Investor, der eine Finanzierung benötigt, der ins Unternehmen reingehen möchte und der dementsprechend eher outside-in versucht, eine Finanzierung zu finden, die zum Unternehmen passt. Und dann irgendwann im Laufe des Mandates ist man dann doch eher auch Sparringspartner für das Management, um dann einfach auch mit Blick auf ein Closing dann einfach auch die Partner rauszufinden und dann auch zu etablieren, die für die Fortfolge dann die richtigen Partner sind. Und das ist sowas, was wir im Blick haben, was man aber auch sich vorher überlegen sollte. Nicht, dass man dann irgendwo Partner aussucht, naja, die halt für das operative Tagesgeschäft überhaupt keine Rolle spielen kann und dann über ein Basket gehen muss, um da vielleicht eine Hausbank dann zu implementieren. Um es kurz zu beantworten, ja, ist sehr, sehr wichtig.
Prima. Dann lass uns noch mal ein bisschen auf den aktuellen Markt gucken. Mirjam, wenn ich den Midcap-Monitor richtig gelesen habe, dann habt ihr in Q2 selbst 4 Deals gemacht. Da waren einige Banken deutlich aktiver. Gibt es Grund, warum ihr da eher zurückhaltend wart oder wart ihr das gar nicht?
Ja, aus meiner Sicht waren wir das gar nicht. Und ich glaube, ein Teil der Antwort liegt auch in dem, was ich vorher gesagt habe. Der Midcap-Monitor, der deckt einen Teil dessen ab, was wir machen, aber eben nicht alles. Ne? Da gibt es dann noch Post-IPO-Finanzierungen, die wir gemacht haben. Am großen Ende Repricings oder Amend and Extends, genauso wie eine Bond-Refinanzierung. Plus, was wir eben auch machen, wenn es für uns sinnvoll erscheint, durchaus auch Super-Senior-ACF-Transaktionen. Per se, glaube ich, gehören wir auch zu denen, die sagen, es muss sich rechnen. Das ist, glaube ich, absolut selbstredend. Nichtsdestotrotz, wenn es dort Möglichkeiten über Garantien oder Add-on-Finanzierungen gibt, ne, die teilweise eine Vorfinanzierung sind für die Unitranche, machen wir das sehr gerne. Da waren wir auch sehr aktiv. Und auch hier machen wir das Ganze auch im Large-Cap-Zusammenhang. Da kann es durchaus sein, dass wir auch Super-Senior-Tickets im dreistelligen Millionenbereich herauslegen. Also da unterscheiden wir uns auch durchaus von anderen Playern, dass wir Holds nehmen können aufs Bankbuch und das auch sehr gerne machen. Vielleicht noch ergänzen, selbst im Kaffleit Term Loan B können wir das.
Okay, wow. Über die Qualität der Assets, die aktuell auf den Markt kommen, höre ich durchaus Unterschiedliches. Wie ist dein Eindruck, Mirjam?
Das ist eine sehr spannende Frage. Ich meine, wir tracken selbst auch Statistiken. Ne? Wie viele Anfragen haben wir? Wie viel Prozent lehnen wir selbst ab? Unsere Statistik selbst würde besagen für dieses Jahr, ja, die Aktivität ist angestiegen verglichen zum Vorjahr. Und ja, wir haben weniger abgelehnt als im Vorjahr. Selbst jetzt, ne, als sozusagen Front Office, weil uns die Qualität nicht so gut gefallen hat. Mein gefühltes Erleben ist ehrlicherweise aber ein anderes. Also ich sehe immer noch sehr viele Transaktionen, wo wir sehr schnell entscheiden, dass wir nicht weitermachen wollen. Die Qualität ist aus meiner Sicht durchaus gemischt. Und das sieht man auch an sehr vielen Transaktionen, die immer noch entweder gepullt werden oder wo sehr lange Stillstand im Prozess ist, die sich also sehr lange hinziehen, wo es sein kann, dass man eigentlich im ersten Quartal angesprochen wird und gefühlt 12 Wochen nichts gehört hat und auf einmal kommt wieder einer aus dem Busch. Also es ist gemischt. Die Software-Sachen sind definitiv die Ausnahme. Und ich glaube, das sieht man ganz klar auch im Markt. Wenn ein Asset super stellar ist und es nichts daran auszusetzen gibt, ist es zum einen so, dass die Kaufpreise, glaube ich, Regionen erreichen, die selbst über den schon hohen Erwartungen liegen. Ja, und auch hier sieht man, glaube ich, dass insbesondere im Softwarebereich sehr viele spezialisierte Player, die eigentlich aus den USA kommen, sich sehr stark engagiert haben, jetzt im ersten Halbjahr auch in Deutschland. Und dann gibt es auch sehr gute Finanzierungskonditionen. Aber bei vielen Transaktionen ist es dennoch schleppend aus unserer Sicht.
Wobei sehr hohe Kaufpreise es euch ja nicht unbedingt leichter machen, das zu finanzieren, oder?
Nein, es kommt immer darauf an, was die Struktur ist, um die es geht. Als Beispiel, wenn es jetzt darum geht, dass eine Software-Transaktion mit einer Unitranche finanziert ist plus Super Senior, also gibt es auch Limite für die Unitranche, aber die Eigenkapitalhöhen sind, glaube ich, extrem und die Prozentsätze. Ja, also 20% bis 80% hat man da durchaus schon gesehen im aktuellen Umfeld. Klar, vielleicht gibt es noch einen Pick, mit dem das ausfinanziert wird. Aber das ist für uns dann im Verhältnis, wo wir in der Struktur stehen, zur Gesamtbewertung durchaus sehr komfortabel.
Das glaube ich. Thorsten, was siehst du für Qualitäten im Markt?
Also ich glaube, das kann man nur bestätigen, was gerade Mirjam gesagt hat. Also es ist wirklich weiterhin sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt auch einige Transaktionen gesehen, die in einer sehr ungewöhnlichen Phase gepullt wurden, wo es dann nicht weiterging, wo man auch Interesse im Markt auch vernommen hat, aber in der Größenordnung, was dann für die Sell-Zeit wiederum gar nicht akzeptabel war, wo man sich schon die Frage stellt, wo liegen da eigentlich wirklich die seriösen Erwartungen? Und dementsprechend ist es schon so, dass es einen Teil der Deals gibt, der irgendwann am Wegesrand einfach liegen bleibt und wo es nicht weitergeht, was auch schade ist, weil teilweise schon Interesse besteht, es machbar ist, aber einfach die Erwartungen völlig andere sind. Dann gibt es Situationen, wo auch im Current Trading teilweise vielleicht nicht in die richtige Richtung geht und wo man dann im Prozess vielleicht nochmal auf die Bremse tritt. Ja, und dann ist es so, dann gibt es ein paar Transaktionen und allen voran, wie es mir eben gesagt hat, Software-Transaktionen, die halt teilweise sehr, sehr teuer verkauft werden, aber auch extrem gut finanzierbar sind. Also da ist es auch keine Seltenheit, dass man von Debtfonds Margen genannt bekommt in der Größenordnung von 500 bis 550 Basispunkten. Das haben wir jetzt in mehreren Transaktionen gesehen. Und das sind ja Größenordnungen, die hätte man aus meiner Sicht im letzten Jahr noch komplett als unrealistisch abgelehnt und nicht für möglich gehalten. Das sieht man zurzeit und nicht nur beim Pricing. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, auch mit Blick auf Covenant-Level, die wir teilweise sehen und die uns angeboten werden, ist man halt mittlerweile in manchen Transaktionen ab einer gewissen Größenordnung in Bereichen, wo man halt schon sehr, sehr viel Flexibilität hat und dann dementsprechend auch Buy and Build wirklich gut umsetzen kann. Und das ist natürlich auch wieder so das Thema, dass wir merken, dass Budgets von Finanzierungsparteien doch eine gewisse Bedeutung wieder haben, dass Finanzierungsparteien willens sind, naja, dass man aber auch den richtigen Deal halt braucht. Und wie es Miriam gesagt hat, ich meine, das ist halt nicht jeder Deal, sondern halt speziell die Transaktionen, die halt im Fokus sind. Und das sind halt Fokussektoren und da allen voran halt Software, ganz klar.
Bastian, und ich glaube, man darf auch nicht vergessen, insgesamt ist die Anzahl jetzt, ne, an den Transaktionen, die gemacht wurden, die wirkliche neue Transaktionen sind, ja immer noch in der Minderheit. Ne? Du hast sehr viele Refinanzierungen und Add-ons, aber wirklich neue Deals gibt es vielleicht mehr als ein Jahr zuvor, aber es ist nicht die Mehrheit dessen, was wir uns anschauen. Für mich, wenn ich jetzt angefragt werde, in eine Refinanzierung reinzugehen bei einer Transaktion, dann muss ich mir die Situation wirklich sehr genau anschauen. Möchte ich jetzt dort reingehen, wo die Hälfte der anderen Banken rausgeht? Fragezeichen. Da gibt es in der Regel ja Gründe. Das kann ich dann auch nach Vertraulichkeitsunterzeichnung in der Regel in den Zahlen sehen. Und das ist in der Regel etwas, was wir dann nicht machen.
Mhm. Ich meine, das nur als Ergänzung, das ist halt ein fairer Punkt von Miriam. Also wenn man sich mal anguckt, so ein bisschen jetzt die Deal-Anlässe, die wir auch zeigen, dann ist es einfach so. Und wir haben ja so aufgeteilt in Primaries und Secondaries. Und wenn man die beiden Rubriken einfach zusammenzählt, da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt irgendwo knapp bei 35% der Deals, die einfach auf neue Finanzierungen entfallen. Das ist einfach jetzt verglichen mit den Vorjahren jedes Jahr einfach kontinuierlich ein Rückgang gewesen, prozentual. Jetzt darf natürlich nicht den Fehler machen und sagen, wenn es prozentual runtergeht, dann wird auch die Gesamtzahl der Deals runtergehen. Dem ist nicht so, weil es ja auch mehr Transaktionen teilweise sind als jetzt in 2018, 2019. Ja, aber fairerweise, wenn ich jetzt 35% oder 34% mit Blick auf neue Finanzierung habe, dann habe ich auch einen Markt, der zu zwei Drittel einfach eher im Bereich der Refinanzierung oder Bestandsfinanzierung, Add-ons irgendwo spielt. Und ja, wie es mir eben gesagt hat, ich glaube, da ist es einerseits schwierig, wirklich reinzugehen. Da braucht man schon wirklich einen guten Anlass dazu. Ja, und auf der anderen Seite, ich meine, wenn man refinanziert, um vielleicht stärker wachsen zu können, dann ist es vielleicht doch in vielen Situationen so, dass man Richtung Debtfonds geht, um dann halt ganz andere Leverage Multiples erreichen zu können und Buy and Build wirklich ausleben zu können. Und dadurch gibt es halt auch einen Tick weniger Senior-Finanzierung.
Ja, ich würde da noch ergänzen. Ich glaube, bei Buy and Build ist es eben in der Tat so. Es gibt die Sponsoren, die aber in der Minderheit sind, die ein Fable für All-Senior-Finanzierungen haben und die gerne auch ihre Bankenclubs erweitern und das auch teilweise sehr erfolgreich machen. Also wir werden auch eine weitere Transaktion wahrscheinlich im dritten Quartal dann melden, an der wir aber in Q2 gearbeitet haben, wo genau das passiert ist. Und das ist für uns schon sehr attraktiv, auch wenn das oft natürlich von der Arbeit mit Buy and Build und die Zahlen passen nicht ganz sehr, auch anspruchsvoll sein kann. Aber das ist super attraktiv. Aber dennoch bin ich absolut auch im Camp von Thorsten. Oft hast du eine Unitranche-Finanzierung und dann fällt es eher aus unserem Bericht raus.
Also man kann refinanzieren, weil man wachsen will. Das wird auch ein großer Teil der Transaktionen sein. Aber ich vermute, Thorsten, in dem Bereich Refinanzierung verbergen sich auch die finanziellen Restrukturierungen. Miriam, lass uns da mal ein bisschen reingucken. Was tut sich da aktuell im Markt? Was sind eure Erfahrungen? Wie konstruktiv wird da vorgegangen?
Ja, also ich habe das Glück, dass ich nicht so viel aus erster Hand berichten kann, weil wir, denke ich, schon dafür bekannt sind, dass wir vielleicht auch mal eher Nein sagen. Das zeigt sich dann aber auch in einer sehr guten Portfolioqualität. Aber ich glaube, generell gibt es schon den ein oder anderen Punkt zu sagen. Natürlich gibt es die Fälle, wo auf einmal eine Refinanzierung jetzt dann dasteht und man sich eigentlich überlegen muss, machen die bestehenden Banken weiter oder wie geht's eigentlich weiter? Ich habe schon das Gefühl, dass diese Zeitpunkte immer mit sehr viel Zeitdruck auch verbunden sind. Ja, häufig hat man dann auch über Adjustments, ich sag mal, viele Themen lange herausziehen können, so dass ich das Gefühl habe, wenn man mit Kunden diskutiert, ist man eigentlich mehr im Zeitdruck, als man das vielleicht bei einer Restrukturierung vor 10 Jahren war. Überschuldung auch noch ein Tatbestand war, ein Insolvenztatbestand. Ja, also jetzt reden wir eigentlich nur über Liquidität als potenzielles Risiko bei Restrukturierungen. Insgesamt würde ich schon sagen, dass Parteien das in der Regel sehr konstruktiv angehen. Ja, das ist meine Erfahrung. Auf der anderen Seite, Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich gibt es auch Parteien, die da mit sehr harten Manschetten auch reingehen, wo sozusagen die absolute Maximierung sehr im Vordergrund steht und man da nicht auf die Bedürfnisse des Zielunternehmens eingeht. Und man hat auch gesehen, dass vielleicht mehr als früher doch auch Schlüssel abgegeben werden auf der Private Equity Seite. Das fand ich jetzt schon eigentlich eine neue Entwicklung. Man kennt natürlich nicht das, was vielleicht vorher schon alles passiert ist, aber dennoch gibt es darüber wesentlich mehr Presse als vor 3 Jahren aus meiner persönlichen Wahrnehmung.
Ja, absolut. Thorsten, du machst die finanziellen Restrukturierungen selber nicht, aber bei euch im Haus ist ja reichlich Expertise. Du kriegst ja sicherlich ein bisschen was mit.
Ja, genau so ist es. Also ich glaube, der Markt, so binär wie er jetzt mit Blick auf die Finanzierungsauswahl ist, ist es auch mit Blick jetzt auf die aktuellen Situationen von Portfolien. Also du hast auf der einen Seite viele Parteien, die halt neue Deals machen, auf der anderen Seite aber auch einige Parteien, die einfach Schwierigkeiten haben. Und ich glaube, was halt schon interessant ist, ist teilweise das, was Miriam zu Ende gesagt hat, das Thema Schlüssel übergeben. Das ist halt doch auch manchen Situationen aus unserer Sicht, wenn wir jetzt auch Transaktionen sehen, insbesondere im Blick auf Debtfonds, vielleicht gar nicht mal im Interesse des Debtfonds ist, dass man die Schlüssel übernimmt, aber dass es einfach die letzte Möglichkeit ist, mit Blick auf Liquidität, mit Blick auf Cash, einfach die Brücke zu schlagen, wenn der Investor nicht mehr bereit ist. Und da muss man schon sagen, in solchen Situationen muss man sehr, sehr schnell sein. Muss man so ein bisschen gucken, wenn man halt ein Bankenkonsortium hat, wo es dann diverse unterschiedliche Interessen, potenzielle Gremiengänge und so weiter gibt, ob man das überhaupt dann hinkriegt in solchen Situationen, dass man da wirklich auf einen Going Concern wieder zusteuern kann und das wirklich dann behoben bekommt, das Problem. Naja, oder ob es halt beim Debtfonds dann eher eine schnellere Entscheidungsfindung ist. Und teilweise kommt es einem halt schon so vor, wenn man auch die Meldungen sieht, dass Debtfonds dann schon sehr, sehr kurzfristig in die Bresche springen können, dementsprechend Schlüssel auch zwangsläufig übernehmen, aber halt auch dann Liquiditätslöcher schließen, um auch dann den Worst Case zu verhindern und das Thema dann zu konservieren und dann zu drehen. Das ist so die persönliche Wahrnehmung. Von daher, wir werden ja auch immer gefragt, wenn es jetzt um neue Finanzierung geht, man liest dann in der Presse von der und der Situation, ob das alles kritischer geworden ist oder ob das alles jetzt irgendwie was ist, was einem zu denken geben muss. Ja, da wäre ich jetzt, glaube ich, eher so ein bisschen zurückhaltend, weil manche Situationen kennen wir halt auch selbst. Und in manchen Situationen ist es jetzt nicht so schlimm, wie es von außen irgendwo aussieht, sondern ist es konsensual und ist es eigentlich die letzte Möglichkeit, bevor man irgendwo ein Worst-Case-Szenario approacht.
Ja, nicht. Ich würde vielleicht auch nochmal ergänzen, es ist wirklich ein Unterschied, ob wir eine rein finanzielle Restrukturierung haben oder ob es dazu eigentlich auch operative Themen gibt. Und operativ ist eine Sache, wesentlich schwieriger sind natürlich Themen, wenn man sich anschauen würde, wie ist eigentlich heute eine Bewertung zu sehen oder ist das Geschäftsmodell eigentlich noch marktgerecht? Ja, es kann immer mal sein, dass Margen vielleicht nach unten gehen, aber die Frage ist, wenn diese Margen nachhaltig sich vielleicht halbiert haben, dann ist es extrem schwierig im LBO-Kontext eine zufriedenstellende Lösung für alle Parteien zu bekommen, weil man wird nicht wieder die Bewertungshöhen erreichen. Und dann muss man sich natürlich fragen, wo bricht der Wert? Ja, bricht er im Equity, bricht er im Debt? Und dann komme ich auch zurück zu meinem Punkt vorher. Es ist dann schon entscheidend, mit welchem Finanzinvestor man spricht. Und da gibt es eben auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen auf der Private Equity Seite. Und deswegen ist das für uns auch schon ein sehr wichtiger Punkt. Wer ist der Partner, mit wem wir hier unterwegs sind?
Wenn wir schon bei den Debt Funds gelandet sind, dann lass uns doch gerne da nochmal ein bisschen weiter drüber sprechen, vor allen Dingen über die Kooperation von Banken und Debt Funds. Und Miriam, du hast da ein paar Stichworte ja schon gegeben, Super Senior, RCF, Stepstone hast du genannt. Also erzähl mal ein bisschen aus deinem Blickwinkel und du machst das Geschäft ja jetzt auch schon eine ganze Weile und für eine der großen deutschen Banken. Wo steuern wir da hin in der Zusammenarbeit von Banken und Debt Funds, wo wir ja bislang doch vorwiegend eigentlich zwei getrennte Marktsegmente haben?
Ja, also ich denke, es geht sicherlich eher hin Richtung Kooperationen und Geschäftsmodelle verschwimmen ja auch so ein bisschen, ne? Und man sieht ja auch andere Marktteilnehmer, die vielleicht auch einen Teil auf die Bilanz nehmen, aber dann auch ähnlich wie wir Partner haben, wo man diese Vermischung von Fundwelt und Bankenwelt, glaube ich, ganz klar hat. Aus meiner Sicht ist es sicherlich auch ein Trend für die Zukunft, weil ich glaube, da darf man die Expertise im Bankenumfeld auch nicht unterschätzen. Letztlich machen wir das Geschäft sehr lange. Wir sind schon durch zig Restrukturierungen gegangen. Wir haben da auch in-house sehr viel Expertise. Und letztlich hat man auch oft sehr viel Origination Power, ja, on the ground. Das hat eben auch nicht jeder Debt Fund. Aber generell würde ich auch sagen, es ist eine kooperative Zusammenarbeit, wenn man jetzt Richtung Super Senior oder Unitranche denkt. Ich glaube, hier gibt es einen Marktstandard, der sich etabliert hat bezüglich Intercreditor Terms. Das ist, glaube ich, jetzt nichts, was wahnsinnig kontrovers ist. Die Player kennen sich, man hat sich gemeinsame Deals schon gemacht, hat dadurch auch einen guten Precedent, wo man zurückgreifen kann. Und natürlich ist Debt Fund auch nicht gleich Debt Fund. Ja? Also ich glaube, da muss man auch unterscheiden. Es gibt genauso auch Funds, die eher eine All-Senior-Perspektive haben und dadurch natürlicherweise ein Partner für auch einen Senior-Club darstellen. Das heißt, die Bankenlandschaft insgesamt hat sich da einfach verändert. Und du kannst jetzt nicht nur sagen, ich mache einen All-Senior-Deal nur mit Banken. Nein, das ist heute anders. Da hast du auch Senior-Debt-Funds, die genauso mitspielen. Und es ist für uns auch okay. Aus meiner persönlichen Sicht ist es ja so, ich mache lieber einen Club mit einem Senior-Debt-Fund. Da bleibt das Cross-Sell zu 100% bei mir. Insofern sehr vielfältig, glaube ich, was man sehen wird. Und es wird sich auch noch weiterentwickeln. Du siehst da schon irgendwie eine Spezialisierung bei einigen Häusern. Deswegen ist für mich auch das Gefühl so von empfundenem Wettbewerb. Natürlich gibt es Wettbewerb, ja, aber es ist nicht so hoch, wie es vielleicht war 5 oder 10 Jahre früher, wo gefühlt alle das Gleiche wollten. Ich glaube, da hat jeder verstanden, ich habe meinen Sweet Spot hier. Wenn ich Kapazitäten hier investiere, verdiene ich gutes Geld da. Das ist ein bisschen mehr sophisticated geworden für alle Player, die sich in dem Markt tummeln. Wer diesen Grad an Sophistication nicht hat, der tut sich, glaube ich, schwer.
Welche Rolle werden denn da die Berater spielen, Thorsten? Immer wenn Banken und Debt Funds zusammenarbeiten und jetzt nicht einfach nur gemeinsam vielleicht in einem Senior-Konsortium sitzen, dann wird es von der Struktur her ja ein bisschen komplexer. Das heißt, es wird aufwendiger. Ich weiß nicht, ob das dann besser bezahlt wird. Also werdet ihr diese Komplexität treiben oder habt ihr eher einen Hang zu einfachen Lösungen für eure Kunden?
Also wir werden jetzt die Komplexität jetzt nicht irgendwie pushen, damit es komplex ist, damit man einen Berater nimmt. Aber ich glaube, um das mal, was Miriam gerade gesagt hat, aufzugreifen, ich glaube, dieses Thema Spezialisierung ist halt genau das Schlagwort, was so die letzten 3-4 Jahre in den Markt gekommen ist, was auch eine gewisse Reife des Marktes zeigt, was aber auch wirklich den großen Unterschied zeigt zu der Zeit, bevor Debtfonds gekommen sind. Und es ist halt so, wie Miriam sagt, also wenn man guckt 2014, 2015, da hat man irgendwo 8 bis 12 Banken gehabt, die im Midcap-Bereich LBOs gemacht haben. Die haben de facto alle, wenn man ehrlich ist, mehr oder weniger das gleiche Offering gehabt. Die haben alle gesagt, wir machen zwischen 20 und 30 Millionen Final Hold. Hatten alle ungefähr die gleichen Konditionen. Manche waren ein bisschen stärker im Firmenkundengeschäft. Manche waren eher so als Investor so ein bisschen gesehen, der die Long-Term-Perspektive hat. Aber de facto war es alles mehr oder weniger das gleiche. Mit den Debtfonds kam ja erstmal die Frage, naja, wenn ich jetzt einen Partner nehmen kann, brauche ich dann überhaupt einen Berater? Dann mache ich doch direkt mit dem den Deal. Und wenn man jetzt mal so guckt, wie die letzten 6-7 Jahre sich entwickelt haben, ist man halt aus dieser jetzt kaum Unterscheidbarkeit in den sehr, sehr unterschiedlichen Markt gekommen. Also ich finde auch speziell zum Beispiel das Thema Commerzbank Stepstone oder auch die Kooperation von anderen Banken mit Debtfonds oder auch das Thema, dass Debtfonds teilweise eine Senior-Struktur auch mitgehen können. Finde ich halt total spannend. Und ehrlich gesagt, genau diese Auswahlmöglichkeiten und auch diese Hintergrundinformationen zu haben und dann bei der Ansprache auch wirklich sagen zu können, lass uns den und den nehmen, weil es einfach viel mehr Sinn macht, weil die auch gut kombinierbar sind, weil die sich auch gut kennen, weil die auch gemeinsam schon Deals gemacht haben. Ich glaube, das ist so ein bisschen das A und O, warum es auch Sinn macht, einen Berater zu nehmen, ganz generell. Naja, und was halt das Schöne ist, ist halt auch, dass man wirklich eine Unterscheidung hat und dass man mittlerweile eigentlich, wenn man so die Banken der Reihe nach durchgeht, zu jeder Bank jetzt nicht sagen kann, die machen das Gleiche wie die anderen auch, sondern irgendwo auch eine Story hat. Der eine ist eher auf Small Cap fokussiert, der andere ist eher auf Co-Underwriting fokussiert, was er anbieten kann. Der andere macht ein First Out und so weiter. Und ich glaube, das macht halt den Markt wirklich spannend. zeigt auch eine gewisse Reife. Reife wird sich auch dadurch gezeigt, dass manche Teilnehmer auch den Markt verlassen. Das gehört auch ganz klar dazu. Aber so insgesamt ist es, glaube ich, schon beachtlich, wie sich der Markt in den letzten 5 bis 7 Jahren entwickelt hat. Und auch wenn es mal dann irgendwo ein Quartal gibt, wo es weniger viele LBOs gibt, zeigt sich ja, dass der Markt eine gewisse Reife erreicht hat, die man noch vor 10 Jahren überhaupt nicht gesehen hätte.
Wenn auch der Bankenmarkt jetzt schon so ausdifferenziert ist, wie Thorsten das gerade beschrieben hat, Mirjam, was heißt das denn dann für euch? Ihr macht die Finanzierung im Unterschied zum Debt Fund ja in aller Regel nicht alleine, sondern ihr macht das mit Partnern. Also wie ist dein aktueller Blick auf die Bankenlandschaft? Wie viele Spieler siehst du? Wie viel Übereinstimmung habt ihr da auch in Bezug auf Risikoappetit? Geschwindigkeit hattest du vorhin auch mal angesprochen. Also wie kann ich mir das vorstellen? Ist es für die Finanzierung, die ihr sucht, eher ein großer Wettbewerb unter den Banken und ihr versucht, einer von denen zu sein? Oder tut ihr euch vielleicht sogar umgekehrt schwer, Banken zu finden, mit denen ihr die Finanzierung stemmen könnt?
Ja, ich glaube, auch hier gibt es keine pauschale Antwort. Ja, also aus meiner Sicht ist es schon teilweise so, dass es, glaube ich, sehr viele machbare All-Senior-Deals gibt. Ja, wo es aber dennoch oft vom Komplexitätsgrad nicht gewünscht ist, bei einem Deal unter 100 Millionen jetzt ein Underwriting zu machen, wo es dann daran scheitert, dass man nicht genügend Banken in der entsprechenden Zeit findet, um den Deal zu machen. Und das sind die Deals, die man teils noch verliert an einen Debt Fund, teilweise jetzt gar keinen spezialisierten Senior Fund. Es geht gar nicht darum, höheren Leverage darzustellen, sondern man verliert einfach daran, dass es zu wenige Banken gibt, die im zeitlichen Rahmen genau diesen Deal machen möchten. Also das ist sicherlich sehr schade. Auf der anderen Seite gibt es natürlich genau die umgekehrten Beispiele, wo man sich sehr einig ist und wo es dann vielleicht auch Wettbewerb gibt. Wir gehören da eher selten dazu, dass wir dann irgendwo ausselektiert werden, weil wir sehr schnell sein können und auch kompetitiv sind. Also das ist sicherlich ein Miteinander. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wie du gesagt hast oder auch Thorsten, es gibt Leute, die das Bankenumfeld verlassen. Wenn man sich auch den Mid-Market-Monitor anschaut, sieht man zum Beispiel auch neue Player, die ein oder andere Sparkasse oder Volksbank, die das ganze Thema macht, wie ich erwähnt hatte, Senior Funds. Und ich glaube, man merkt schon auch in den Zahlen, dass es manchmal auch strategische Änderungen gibt bei der Ausrichtung der ein oder anderen Commercial Bank vielleicht. Das spiegelt sich dann auch oft damit wieder, wie man sie sieht. Deswegen bleibt es da, denke ich, schon spannend. Aber generell ist die Idee natürlich, mehr All-Senior-Deals zu machen, weil ich persönlich auch glaube, dass sehr viele Kunden, und damit meine ich sowohl den PI als auch das Zielunternehmen, da durchaus noch eine sehr hohe Präferenz dafür haben in Deutschland, insbesondere im mittelständisch geprägten Umfeld.
Okay, also bleibt auf jeden Fall ein sehr spannendes Finanzierungsumfeld. Lasst uns zum Abschluss noch mal ein bisschen nach vorn gucken. Vom 3. Quartal sind 2 Monate schon fast um. Thorsten, du hast eingangs schon ein bisschen Einschätzung gegeben, aber wie wird das laufen?
Wir hoffen aus, dass es 3. und 4. Quartal ähnlich aktiv wird wie im letzten Jahr. Und dementsprechend kommen wir, glaube ich, auf ein Gesamtjahr, was mehr als ordentlich ist. Glaubt es, das Umfeld ist eigentlich schon so weit, dass man sagen kann, wenn man ein Unternehmen hat mit einer Due Diligence, die brauchbar ist und das vielleicht auch in einem Sektor ist, der vielleicht auch erklärungsbedürftig ist, dann bekommt man eine Finanzierung auch gut hin, ja. Weil einfach auch die Parteien da sind, die auch dementsprechend Finanzierung bereitstellen wollen. Von daher sind wir jetzt überhaupt nicht negativ. Wir sehen eine Anzahl von Transaktionen. Ich glaube, die Anzahl der Transaktionen, die dann trotzdem irgendwann gepulst wird, ja, die wird es weiterhin geben. Aber das Ganze wird überkompensiert auch durch Transaktionen, die irgendwo in Startlöchern stehen, wo man mehr oder weniger darauf wartet, die richtige Marktsituation zu bekommen. Was ich jetzt schon so ein bisschen jetzt registriert habe, das war, dass dieses Jahr jetzt über die Sommerwochen, speziell Ferienwochen, einfach wirklich jetzt ein bisschen weniger Transaktionen waren, weil doch auch wirklich jetzt einfach wirklich viele Leute weg waren. Aber ich vermute wirklich, dass so per September, Oktober die Anzahl der neuen Deals in den Markt geht. Und das sehen wir auch bei uns selbst, ja, nochmal deutlich ansteigen wird. Von daher, das wird ein gutes Q3 und Q4.
Siehst du das auch so, Mirjam?
Ja, also ich hoffe definitiv, dass es so ist, weil bei uns historisch ehrlicherweise Q1 und Q2 immer eher so die aktiveren Deals sind. Dann hat man sicherlich noch Nachläufer, die in Q3 closen. Aber das war so unsere Erfahrung mehr oder minder die letzten 2 Jahre jetzt. Ich kann definitiv bestätigen, was Thorsten gesagt hat, dass vielleicht ist es das Sommerferienloch in Hessen, warum es weniger Deals gibt. Aber es war sicherlich sehr wenig Aktivität, Zeit. Ich würde sagen Anfang, Mitte Juli. Absolut nicht vergleichbar mit den Monaten davor. Und jetzt ist die spannende Frage, was passiert im September? Ich hoffe in der Tat, dass es so ist. Also aus meiner Sicht bin ich völlig bei Thorsten. Es wird nicht an den Finanzierungsmärkten scheitern. Liquidität ist genügend da. Die Spieler wollen die jetzt machen. Die Frage ist eigentlich, was passiert auf der M&A-Seite? Ja, wollen die Leute wirklich die Deals in den Markt bringen? Oft ist es ja so, das ist dann, man hat nur einen Schuss, der muss sitzen. Man möchte das Asset auch nicht tainten, wenn es dann doch nicht verkauft wird. Was machen die Current Year Trading Zahlen? Also ich glaube, das ist eine spannende Dynamik, weil da mag es durchaus den einen oder anderen Fall geben, der eigentlich, weiß ich nicht, in der LTM-Entwicklung im EBITDA noch gut aussieht, aber wo man vielleicht auch mal Quartale oder Monate sieht, wo jetzt geschwächelt wird in 2024. Einfach aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Situation. Deswegen, also ich hoffe sehr, dass alle M&A-Banker recht behalten, dass wir super Dealflow sehen werden in Q3, Q4. Manchmal weiß ich nicht, ob man sich selbst auch Mut macht, aber auch ich bin Optimist und möchte Deals machen in Q3 und Q4.
Na, dann bleiben wir doch einfach mal gemeinsam alle optimistisch. Vielen Dank, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, das mir viel beigebracht hat. Vor allen Dingen hat es mir aber auch viel Freude bereitet. Ich hoffe, das geht euch beiden auch so. Ich darf mich bei euch für eure Einschätzungen ganz herzlich bedanken. Und allen Hörern sage ich natürlich vielen Dank für euer Interesse. Viele von euch sehe ich am 10. September auf unserer Dealsourcing. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten hören wir uns bald wieder. Genießt den Spätsommer. Euer Bastian.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com